Willkommen zu Faszination Medizin, einem Podcast aus der Uniklinik RWTH Aachen. Hier geht es um Menschen, die Medizin und Wissenschaft weiterdenken und die Zukunft des Gesundheitswesens gestalten. Wir wollen sie kennenlernen, wollen herausfinden, was sie persönlich antreibt, was sie inspiriert, wie sie die Leidenschaft für ihr Fachgebiet entdeckt haben und was sie dem medizinischen und wissenschaftlichen Nachwuchs mit auf den Weg geben möchten.
Es gibt einen schönen Satz in der Pathologie, das heißt, natürlich fährt der Chirurg, die Chirurgin den Zug, aber der Pathologe stellt die Weichen. Ich bin halt der festen Überzeugung, ich habe den tollsten Job der Welt. Wir verkaufen hier keine Orangen. Nicht, dass ich irgendetwas gegen Orangenverkäufer hätte. Ja. Es gibt Leute, die denken inside the box, es gibt Leute, die denken outside the box und der Jonik, der hatte nie eine Box.
Meine Damen und Herren, liebe Hörende, das ist eine neue Ausgabe unseres Podcasts. Ich freue mich. Ich bin heute bei Herrn Professor Dan Jonik, dem Direktor und dem Leiter des Instituts für Pathologie an der Uniklinik RWTH Aachen/RWTH Aachen University. Ich glaube, jetzt habe ich das ganz formal korrekt einmal ausgesprochen. Guten Tag, Herr Professor Jonik.
Schönen guten Tag.
Danke für die Zeit. Bevor es losgeht, ich habe gesehen, Sie sind quasi fast mein Jahrgang, aber Westfale in Dortmund geboren, größtenteils dann wahrscheinlich in Niedersachsen sozusagen. Sozialisiert und aufgewachsen. Ist da noch ein Restbestandteil von Westfalen in Ihnen? Ist das alles raussozialisiert?
Ich glaube, den Westfalen bekommt man niemals aus den Leuten raussozialisiert. Und insbesondere, da ich ja nicht nur Westfale, sondern stolzer Dortmunder bin, hat das Ganze ja noch einen etwas anderen Schlag. Aber ja, wir sind ganz, ganz klar Landsleute.
Wunderbar. Ist fußballtechnisch wahrscheinlich auch wesentlich leichter zu ertragen.
Das stimmt.
Warum sind Sie Mediziner geworden? Wussten Sie das schon von Anfang an? Hätte es da noch eine Alternative gegeben?
Ich komme tatsächlich vom Land. Meine echte Alternative zur Medizin wäre tatsächlich die Physik gewesen. Da habe ich während meines Austauschjahres in Kanada Anfang der 90er mal ein Vollstipendium angeboten bekommen. Aber die Medizin oder zu dem Zeit, ich will ehrlich sein, eher die Tiermedizin, hat mich da erheblich mehr fasziniert. Ich wollte immer Tierarzt werden.
Ja, an der MAH auch, glaube ich, ein ganz großes Thema. Da wären Sie auch nicht mal schlecht gewesen. Also das wäre der richtige Ort, ne?
Das wird die MAH anders sehen, aber die Tierärztliche Hochschule in Hannover, die halt tatsächlich 5 Kilometer, so 4 Kilometer von der MAH entfernt ist, das wäre genau korrekt gewesen. Aber es ist tatsächlich so gewesen, ich bin ja mit einer gewissen Überzeugung zur Bundeswehr gegangen, bin da immer noch als Reservist aktiv. Und als es damals um die Einplanung ging, da war mir das relativ wichtig, dass ich zu einer dezidiert auch von mir ausgewählten Einheit komme. Und da war die Conditio sine qua non, dass ich da tatsächlich eine Rettungsmedizin-Ausbildung mache. Ich hatte dann eingeworfen, weil ich wollte doch Tierarzt werden. Und die Bundeswehr sagte, ach, Humanmediziner, Tiermediziner, Zahnmediziner, für uns ist das alles das Gleiche. Wenn Sie das machen und dann Rettungsassistenten bei uns machen, dann können wir das garantieren, dass sie zu uns in die Einheit kommen. Und das habe ich angenommen. Und nachdem ich dann tatsächlich nach ein bisschen verlängerten Wehrdienst meine Bundeswehr-Aktiv-Aktiv-Karriere beendet habe, habe ich mich für Humanmedizin statt Tiermedizin eingeschrieben. Also ohne die Bundeswehr hätte es keinen Humanmediziner Jonik gegeben. Und dafür bin ich beiden Institutionen hochgradig dankbar.
Wir auch. Das darf man sagen. Jetzt ist Pathologie natürlich auch ein sehr seltenes Fach. Ich habe geguckt, es gibt 2587 Fachärzte für Pathologie in Deutschland. Aber davon arbeiten aktuell nur 813 stationär in einer Klinik. Also viel, viel seltener geht es, glaube ich, gar nicht. Wenn man jetzt anfängt, einen Pathologen wahrscheinlich auszuschreiben, wird man nicht so wahnsinnig viele finden, weil das eine sehr seltene Spezies ist. Warum Pathologie?
Es gibt immer so den Ausdruck, dass die Pathologie ein bisschen das Fangbecken ist. Man geht nicht in die Patho, man bleibt da hängen. Das würde ich so nicht unterschreiben. Mir ist es gerade gelungen, mehrere junge Kolleginnen und Kollegen hier auch aus der Gegendbeziehung von überregional anzuwerben, die also darauf brennen, Pathologin und Pathologe zu werden. Das ist nicht das Problem. Aber in meinem Falle war es ganz klar so, ich habe das nie auf dem Schirm gehabt. Für mich war relativ klar, innere Intensiv, das ist das, was ich machen möchte. Und dann kam die große Pathologieklausur in Hannover, die um einiges gefürchteter war als die Klausuren, die wir hier so im Hause haben. Und da bin ich mit einer gewissen Vorbereitung reingegangen und bin im Nachgang dann von meinem langjährigen Chef Professor Kreipe angesprochen worden, ja, der dann sagte, gut, Sie waren jetzt der Erste, der hier alles richtig gemacht hat in langen, langen Jahren. Könnten Sie sich denn vorstellen, bei mir eine Doktorarbeit zu schreiben? Dann habe ich gesagt, ja, also da würde ich doch gerne erstmal in der Patho formulieren. Das habe ich gemacht, das fand ich interessant. Ja, Herr Kreipe ist mein Doktorvater. Und als ich dann immer noch vorhatte, tatsächlich Internist zu werden, ist das so, dass er sich sich dann mit dem von mir avisierten Uniklinikum bzw. der Uniklinik innerhalb der MAH ins Benehmen gesetzt hast und gesagt hast, nee, der Junik darf nicht Internist werden. Der muss Pathologe werden, das wäre sonst Verschwendung. Also insofern war das auch ein bisschen Intervention höherer Mächte, für die ich wiederum sehr, sehr dankbar bin. Pathologie ist das schönste Fach der Welt und für mich ist es unverständlich, wenn man was anderes machen könnte.
Das ist doch mal ein Plädoyer. Ja. Jetzt muss man, vielleicht passt ja diese Militäranalogie insofern eigentlich auch ganz gut, weil ich, nachdem wir mal auch gesprochen hatten, ein bisschen das Gefühl hatte, Pathologie ist vielleicht so eine Art Auge, Ohr und Nachrichtendienst und Aufklärung für Chirurgen, weil ohne ihr Wissen weiß der Chirurg nicht, wie weit er schneiden muss und wie weit er gehen kann. Ist das übertrieben oder darf man das so sehen?
Ja, es gibt einen schönen Satz in der Pathologie, das heißt, natürlich fährt der Chirurg, die Chirurgin den Zug, aber der Pathologe stellt die Weichen und das stimmt im weitesten Sinne. Ja. Und an uns ist es tatsächlich für unsere Kolleginnen und Kollegen am Bett tatsächlich und im OP die bestmöglichen Entscheidungsbasis herauszuarbeiten. Alles, was aus dem Menschen gewonnen worden ist, sei das zytologisch, Blutausstriche, Gewebeproben, Resektate, ist es an uns mit vielerlei Methoden bei der Diagnosefindung nicht nur zu helfen, sondern idealerweise das so dezidiert und so genau an die Hand zu geben, wie es denn geht.
Das ist aber im Akutfall dann auch immer ein bisschen stressiger, als man vielleicht denken mag, weil man könnte ja mal glauben, ein Pathologe sitzt in seinem Büro und hat in Paraffin getränkte Schnitte, die er dann zwischendurch mal mit einem Mikroskop, also stellt man sich das gleich vor, mit einem Mikroskop mal sichtet, aber sie begleiten den Chirurgen ja auch während der OP.
Wir begleiten den Kollegen bei der OP, wir begleiten die Internisten auf Station, ja, nach einem kleinen Biopsat, wir begleiten den Radiologen, also wir sind interdisziplinär absolut eng vernetzt, das stimmt schon. Und wer der Meinung ist, dass Pathologie ein tiefenentspanntes Fach ist, dem empfehle ich hier einfach mal eine Woche zu formulieren oder tatsächlich mal eine Woche einfach bei uns reinzuschauen, was aber auch sehr positiv ist. Also wir sind sehr nah am Schlag oder am Pulsschlag der aktiven Medizin am Bett unserer Kolleginnen und Kollegen. Ja, die meisten Telefonnummern von den Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten, kenne ich auswendig. Und wie ich immer gern sage, das zweitwichtigste Instrument, wenn nicht das wichtigste, insbesondere für mich hier als Ordinarius, ist das Telefon.
Wenn Sie jetzt so Ihren Alltag ein bisschen beschreiben, sind Sie mehr interdisziplinär in der Auseinandersetzung mit anderen Kolleginnen und Kollegen, also wirklich in der Patientenversorgung involviert oder ist der überwiegend der Forschungsanteil? Wie sieht das aus?
In der aktuellen Situation, in dem Auf- und Umbau unseres Institutes ist es sicher noch so, dass momentan der Löwenanteil ganz klar, ich möchte nicht sagen in der Verwaltung, aber sagen wir mal in der verwaltenden Ausdifferenzierung liegt. Das ist nicht optimal, aber das ist zu erwarten. Ja, es ist ja immer so, was immer eine Hierarchie sein mag, aber je höher man klettert, desto mehr Verwaltungsaufgaben hat man. Und natürlich ist das ganz klar so, dass hier nur aufgrund von einem extrem guten Team von Ärztinnen, Ärztinnen, Naturwissenschaftlerinnen, Naturwissenschaftlern und MTAs es überhaupt möglich ist, unseren allein diagnostischen Auftrag zu stemmen. Aber ganz klar, Forschung bzw. Lehre und Routineversorgung hat Hand in Hand zu gehen und idealerweise gleichberechtigt zu sein.
Jetzt unterstützen Sie natürlich alle Fächer mit Ihrer pathologischen Expertise. Auf der anderen Seite haben Sie natürlich auch wahrscheinlich Schwerpunkte in der Versorgung und in der Forschung. Ja. Wollen Sie uns darüber ein bisschen was erzählen? Ich glaube, die liegen im Bereich der Lungenpathologie.
Ah, den Lungen- und Thoraxstempel, den werde ich nie wieder los. Es ist ja auch so, dass wir hier das nationale Referenzzentrum Thoraxpathologie bzw. Lungenpathologie jetzt ausgerufen haben. Ja, mein leitender Oberarzt, mein Kollege Dr. Lenger und ich haben da ja eine schon sehr, sehr valide Expertise und sind da national und international zusammen mit unserem Kollegen Ackermann auch wahrgenommen. Das ist absolut korrekt. Wir haben da mehrere Schwerpunkte. Also Punkt 1 ist es ja nicht nur das, was ich vertrete, sondern wir haben Experten für Mama, wir haben für Weichgewebe, Knochen, Tumoren. Das ist schon ein sehr, sehr gutes Institut, das muss man wirklich sagen. Dazu kommt aber, dass mein Anspruch ist, in Routine, Versorgung und Wissenschaft einen, sagen wir mal, Gerätepark bzw. Instrumentenpark vorrätig zu haben, der es uns ermöglicht, alles von der Makroskopie bis zur funktionellen Regulation der Einzelzelle zu überspannen. Das bedeutet, ziemlich egal, welche Form von Fragestellung man uns an uns heranträgt, sind wir in der Lage, die zu adressieren. Gutes Beispiel ist, bleiben wir mal bei der kurz zurückliegenden, im weitesten Sinne Pandemie. Unser New England Journal zum Thema Covid war möglich, weil wir diesen Netzwerk- und Apparateinfrastruktur und im weitesten Sinne auch intellektuelle Infrastruktur zusammen mit unseren Partnern vorrätig hatten. Und deshalb waren wir in der Lage, sehr schnell zu reagieren. Und das ist der Anspruch, den ich insbesondere an ein durch mich geführtes Institut für Pathologie in der universitären Versorgung habe.
Mhm. Das heißt, spezialisiert, aber trotzdem auch die Breite abbildend.
Ne? Ja.
Gleichzeitig muss man sagen, Lungenpathologie ist wahrscheinlich insofern doch auch ganz interessant, weil damit alle Infektionskrankheiten, die über die Lunge laufen, nun auch mit in die Raster geraten.
Und auch alle onkologischen Erkrankungen, absolut. Ja. Wir haben ja eine Situation, wo die Lunge immer noch ein Organ ist, das in der Vorsorge, sagen wir mal, bis jetzt nicht, es ändert sich gerade ein bisschen mit den ersten Screening-Programmen für Lungenkrebspatienten, aber grundsätzlich ein bisschen zu wenig beachtet ist, gemessen daran, wie tödlich viele von den neoplastischen, wie nicht neoplastischen pulmonalen Erkrankungen sind. Und da ist die Spezialexpertise insgesamt in Deutschland rar gesät und wir tun unser Möglichstes, das zu ändern.
Wenn Sie so ein bisschen auf die Pandemie, das ist jetzt keine Pandemiefolge, aber zurückblicken, dann war es ja schon ein großes Rätsel am Anfang, wie, in welcher Form und welcher Gestalt sich das repliziert und welche Pathomechanismen damit einhergehen. Wie haben Sie diese Zeit wahrgenommen? Das muss für Sie doch bestimmt unheimlich aufregend gewesen sein.
Es war unheimlich aufregend, war eine sehr arbeitsreiche Zeit, ja, als das so ein bisschen mit der Pandemie losging und als wir uns so ein bisschen im Gewahren waren, was jetzt passieren wird oder passieren könnte, ist es ja so gewesen, dass wir in Hannover doch damals ein Gruppentreffen abgehalten haben, ja, und gesagt haben, okay, jetzt ist so eine Frage der weltweiten Verantwortung. Wir würden jetzt irgendwie tatsächlich mal von der 70 auf die 90-Stunden-Woche schalten und auch die Wochenenden werden jetzt auf absehbare Zeit nicht mehr frei sein. Wer ist bereit, das mitzugehen? Ja, und dann haben sich eigentlich alle Kolleginnen und Kollegen haben halt die Hand gehoben und haben halt gesagt, das ist es jetzt und das tun wir auch. Und insgesamt, wir haben über 50 meiner Meinung nach auch sehr hochwertige Publikationen zum Thema Covid hervorgebracht. Wir haben mit vielen nationalen wie internationalen Trägern zusammengearbeitet, von der WHO über die Europäische Gesundheitsgesellschaft, Europäische Gesellschaft für Pathologie bis hinzu. Das war eine fordernde Zeit, aber es war natürlich auch eine Möglichkeit, tatsächlich das, was wir tun, ganz theatralisch gesprochen, ja, der Menschheit ein bisschen zugutekommen zu lassen. Und das ist, wofür wir da sind. Das ist, wofür die Unimedizin da sind.
Sozusagen konzertierte Aktion mal außerhalb des Manövers.
Absolut. Wir sind die letzte Linie, sozusagen. Ja, das ist ja so, im Guten wie im Schlechten.
Gibt es denn seither Fragestellungen, die Sie im Rahmen Ihrer Tätigkeit als Pathologe immer wieder getrieben haben und wo Sie sagen, da möchte ich mal irgendwie hin oder da möchte ich mal gerne genauer Bescheid wissen oder einen Teil davon habe ich schon für mich beantwortet?
Ja, ich würde mal sagen, was mich immer grundsätzlich antreibt, ist, jeder Fall ist ein kleines oder ein großes Rätsel. Von der Biopsie mit dem unklaren lymphoiden Infiltrat, ist es neoplastisch, ist es nicht neoplastisch, bis hin zum großen Resektat oder Schnittserien oder ein Patient, der vorgestellt wird mit, wir wissen nicht, was der kleine Junge hat, der hat offensichtlich eine genetisch determinierte Erkrankung, wir haben bis jetzt aber in der Humangenetik nichts gefunden, wir versuchen das jetzt nochmal mit einem erweiterten Exom beziehungsweise mit einer Komplettgenomsequenzierung, was können wir dem Patienten anbieten, was können wir den Eltern anbieten, ja? Und somit ist eigentlich jeder Alltag wieder der neue Fall in sich. Meine grundsätzliche Frage, das, was mich immer noch umtreibt, ist sicher, wie kann es sein, dass ein insgesamt relativ limitierter Phasenübergang einer Erkrankung, ein bindegewebiger Umbau, ein Remodeling-Prozess, wie immer man es nennen möchte, eine so hohe Tödlichkeit für den Gesamtorganismus besitzt. Das ist ja mein alter Schnack. Bei verschiedenen Varianten von Lungenfibrosen reicht eine halbe Männerhand an Bindegewebe in den richtigen Stellen ihrer Lunge aus und sie sind innerhalb von Wochen tot. Und das kann sich schnell bilden. Und das ist eigentlich eine gewisse Banalität, aber auf der anderen Seite extrem unverstanden und eine klinische Chimäre. Und da ist noch viel Arbeit zu tun.
Da gibt es auch viele Mechanismen, wo man ansetzen könnte. Ne? Es ja. könnten genetische Ursachen sein, es könnten Umwelteinflüsse sein. Das rauszufinden ist... Ist es nicht die Nadel im Heuhaufen?
Also es ist beides, das wissen wir schon. Was wir aber tatsächlich brauchen, sind dezidierte gute Modelle, wo sie idealerweise zumindest einen erkrankungsauslösenden Mechanismus kennen. Auch ist es halt so, dass viele von den Tiermodellen, die bis jetzt eingesetzt wurden, nur von, sagen wir mal, bedingten oder sehr spezifischen Wert sind. Und unser Ziel ist absolut sein muss, die Wissenschaft im Menschen, ja, die Erkrankung dort zu erforschen, wo sie entsteht, im menschlichen Organismus. Und das ist naturbedingt herausfordernd. Lungenbiopsien sind nicht einfach zu entnehmen, verglichen mit Biopsaden anderer Organe.
Vielleicht in Ihrem Fach auch insofern ein bisschen speziell, weil ich würde jetzt mal sagen, in den meisten Fächern, die haben ja irgendwie einen kurativen Ansatz, primär, weil ich den Patienten, der muss irgendwie behandelt werden, wir müssen ihn wieder gesund bekommen. In Ihrem Fall ist die Frage der Pathogenese, der Ursache, die hat eine ganz andere Dimension. Das heißt, Sie haben viel mehr Möglichkeiten, Krankheit zu verstehen und daran zu forschen, als es andere Fächer können oder denke ich das nun so.
Nein, das denken Sie vollkommen korrekt. Allerdings ist es natürlich so, Punkt 1, es ist unser Ziel, immer jedem einzelnen Patienten zu helfen. Mhm. Stichwort möglichst frühe Diagnostik zur frühen und damit hoffentlich auch kurativen Intervention. Es ist unser Anspruch, im Zweifelsfall eine falsche oder vielleicht nicht ganz konkrete klinische Diagnose oder gemeinsam mit unserem klinischen Partnern Diagnosen, die vielleicht nicht ganz korrekt sind, zu regidieren, ja, sodass die spezifische und fruchtende Therapie gegeben werden kann und natürlich aus fortgeschrittenen oder schlechterdings aggressiv verlaufenden Fällen zu lernen, sodass wir beim nächsten Patienten früher intervenieren können. Mhm. Ja, bei Covid mussten wir auch erst lernen, bei SARS-CoV-1 mussten wir auch lernen, bei MERS mussten wir auch lernen. So ist es. Und deshalb ist die Pathologie, wenn man da vielleicht etwas deutlicher gesprochen, wenn man Erkrankungen wirklich verstehen möchte, dann ist die Lehre vom Leiden, die Pathologie, tatsächlich das Idealfach. Und insofern, ja, wir sind das zweitkleinste Fach, nur noch von den Nuklearmedizinern gibt es noch weniger, aber tatsächlich ist es ein hochspannendes, hochinteressantes Fach.
So hört es sich auf jeden Fall an. Wenn ich mich jetzt dafür interessiere, Aspirant der Medizin oder als Aspirantin, was muss ich denn mitbringen, um darin gut zu werden oder auch aus Ihrer Sicht fähig?
Das geht so ein bisschen auf die metaphysische Frage, was ist eine gute Ärztin, was ist ein guter Arzt? Und ich glaube, dafür hat jeder von uns eine andere Antwort. Vielleicht, was man in dem weitesten Sinne mitbringen sollte als Medizinstudentin, Medizinstudent, und nochmal, die Pathologie ist erheblich mehr als die Pathologinnen und Pathologen. Jeder bei uns von den Sekretariaten über die Labore, über die medizinisch-technischen Assistentinnen, Assistenten, über die Naturwissenschaftler, über die MFAs, tut jeder hier seinen Teil. Und ohne das Ganze wäre nichts ohne einen der spezifischen Teile. Was mir immer wichtig ist oder was mir persönlich wichtig war und was ich vielleicht auch bei den jungen Kolleginnen und Kollegen immer ansprechen würde, ist ein gewisses Maß an Frustrationstoleranz. Das ist ein hochspezifischer Bereich, überhaupt die Medizin, aber die Pathologie als solche. Wir tun alle immer noch so, als ob es den Pathologen geben würde, wovon gegen zum Beispiel die innere Medizin sich in viele spezifische Spalten aufgegliedert hat. Den Pathologen, den alles beherrschenden Generalisten gibt es so nicht mehr. Jedenfalls nicht auf Top-Niveau. Man muss sich immer auf 1, 2, 3 Gebiete spezialisieren. Was nicht heißt, auch wenn meine Liebe dezidiert dem Thorax gehört, dass ich meine Magenbiopsien nicht genauso gut befunde. Aber man muss sich ein bisschen spezialisieren. Das ist die Aufgabe eines Universitätsinstitutes. Das ist ein Team von hochspezialisierten Individuen, die in die gleiche Richtung marschieren bzw. am gleichen Strang ziehen. Mit Ellenbogenfreiheit für alle Beteiligten, sodass man sich so ein bisschen entwickeln kann. Das bedeutet aber auch, gerade junge Leute sollten sich die Neugierigkeit bewahren. Man muss Spaß daran haben, man muss neugierig auf Neues sein und man muss Freude daran empfinden. Ich weiß, das ist im Arbeitsalltag, wenn man mal wieder 5 Stunden länger in der Klinik ist, als man so eigentlich antizipiert hat, kann das herausfordernd sein. Dabei hilft meiner Meinung nach das, was ich immer gerne das nochmal nenne. Wir beide kennen das vom Militär, der Drill. Sie haben jetzt die Hindernisbahn hinter sich gebracht und sagen so, jetzt reicht's aber auch. Und dann hat ihnen ihr Ausbilder zugebrüllt, nochmal. Weil Wiederholung bringt zwar Schweiß, spart aber Blut. Also dadurch, dass wir uns in der Kann-Situation vorbereiten, sind wir in der Muss-Situation sicherer. Das gilt in allen Bereichen, von der Blutabnahme wieder im Zuschneiden von einem Mammasegmentresektat im Schnellschnitt, wo die Patientin noch intubiert auf dem Tisch liegt und die Kollegen darauf warten, dass wir ihnen sagen, ob die Resektionsränder frei oder nicht frei sind, ob sie überhaupt den Tumor getroffen haben und ob das überhaupt ein Mammakarzinom ist oder vielleicht was ganz, ganz anderes.
Üben, 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 das klingt ein bisschen nach Hochleistungssport. Ne? Also so, ein bisschen, wie motivieren Sie sich selber oder wie gehen Sie mit Frust um?
Ich versuche, frustrationstolerant zu sein. Sport ist bei mir ein gutes Instrument, um mir tatsächlich ein bisschen dabei zu helfen. Die Familie ist extrem wichtig, so die Zeit, das zulässt, Treffen mit Freunden, ja, wie bei allen von uns. Und ich bin halt der festen Überzeugung, ich habe den tollsten Job der Welt. Direktor von einem guten Universitätsinstitut der Pathologie zu sein, ist das schlechterdings Schönste, was man machen kann. Und insofern, ich fühle mich immer noch geehrt, hier jeden Tag durch die Tür zu kommen. Idealerweise mit guter Laune, manchmal ist die ein bisschen besser, manchmal ist die ein bisschen schlechter, wie bei jedem von uns. Aber die Patho ist toll, ja, das UKA ist toll und schlechterdings möchte ich nichts anderes machen.
Das klingt schon mal sehr gut. Was erwarten Sie denn für die Zukunft? Das Thema KI ist in aller Munde. Wie weit wird sich denn die Pathologie der Befundung verändern? Also machen Sie das demnächst noch dann alles selber oder haben Sie einen KI?
Sagen wir mal so, ich bewerte insgesamt ich bewerte die Zukunft der Pathologie als solches extrem positiv. Das ist mal grundsätzlich so. Die Rolle wird größer, nicht kleiner werden. Und egal, was Sie an technisch-apparativer Zusatzausrüstung tatsächlich aufs Tablett bringen, am Ende des Tages muss immer noch eine Kollegin, ein Kollege aus der Pathologie mit einem geübten Auge, einem Messer und einer Knopfschere von der Obduktion bis hin zur Untersuchung einer Probe sich immer noch abarbeiten. Die augmentierte Diagnostik, dass also im weitesten Sinne Algorithmen und digitale Pathologie dabei helfen werden, Fehler zu vermeiden, das Ganze zu strukturieren, Stichwort strukturierte Befunde, dass idealerweise jeder Befund maschinenlesbar gleich aussieht, etc. Das ist alles, was uns auf dem Weg dahin effizienter machen wird. Aber in der Mitte steht immer noch der Mensch, nicht nur als Patient, sondern auch als ausführendes Konstrukt. Bei den Radiologen hat man ja auch geglaubt, dass tatsächlich die Bildanalysetechniken Radiologen fast überflüssig machen. Das hat sich nicht bewahrheitet. Und wer mal wirklich sehen möchte, was das bedeutet, der sollte mal einen Blick in die interventionelle Radiologie werfen.
Das ist ja auch schon mal ein ganz, ganz interessanter Punkt. Dass die Zukunft sieht dann doch mal ein bisschen anders aus, als man sie vielleicht antizipieren möchte. Ne? Also es wird anders, aber anders, als man denkt.
Eigentlich absolut,
ja. In der Regel so auch der Trick der Zukunftsforscher. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, gibt es was Sie jungen Leuten direkt mit auf den Weg geben? Sie hatten ja gesagt, Neugier ist wichtig, Frustrationstoleranz ist wichtig. Wir merken, dass eine neue Generation an Ärztinnen und Ärzte auf den Markt kommt und auch in die Unis, die vielleicht auch eine etwas andere Haltung zu manchen Punkten haben. Gibt es irgendwas, von dem Sie sagen, das ist aber ganz zentral für das, was wir hier tun?
Wir verkaufen hier keine Orangen. Nicht, dass ich irgendetwas gegen Orangenverkäufer hätte, ja, aber man muss das festhalten. Zentrum unserer Tätigkeit ist der Patient. Und in einer hochspezialisierten Institution wie das UKA bedeutet das, wenn Sie eine Diagnose von zum Beispiel in der akralen Biopsie von einem hochmalignen Sarkom im Gelenkbereich stellen, wo relativ klar ist, wenn das die Diagnose ist, dann wird im weitesten Sinne der Arm fallen. Dessen muss man sich bewusst sein. Und dann darf es in solchen Situationen auch keine Diskussion geben. Ich komme aus einem Haus, wo 7 Tage, 24 Stunden in der Pathologie ganz normal sind. Ja, Medizinische Hochschule Hannover, größtes Transplantationseinrichtungszentrum in Europa. Sehr regelmäßig halt morgens um 2 halt die Frage zur Transplantabilität bestellt wird oder ob ein Malignom vielleicht die Organentnahme verhindert, etc. Das ist ein hochverdichtetes Leben. Das ist so. Und dessen sollte man sich im Vorfeld auch ein bisschen gewahr sein. Medizin ist wirklich ein ganz, ganz tolles Fach und ich kann absolut verstehen, dass die Abwägung des privaten Lebens, des nichtmedizinischen Seins versus des medizinischen Seins absolut wichtig ist. Vielleicht ist das aber auch eine Abwägung, die man im Einzelfall sich vorher tatsächlich mal in Ruhe aufs Tablett stellen sollte. Ich glaube, es gibt wenig Schlimmes, als wenn man sich durchs Medizinstudium gekämpft hat, dann tatsächlich wirklich in die verantwortungsvolle ärztliche Situation kommt und dann feststellt, oh, ja, die 50-Stunden-Woche, die ist es irgendwie nicht. Das stimmt nicht sicher für jede und für jeden, aber man sollte sich das vorher gut überlegen. Absolut. Ich habe Glück gehabt. Ich war auch ziemlich naiv. Ich bin auch tatsächlich in das Studium gegangen und hatte mir vorher nicht die Gedanken gemacht. Ich habe dann festgestellt, dass das mit meiner Philosophie absolut vereinbar ist. Medizin ist nicht nur das, was ich beruflich mache, sondern substanziell auch das, was ich bin. Aber das muss ja nicht auf jeden zutreffen. Und insofern sollte man sich vielleicht manchmal ein bisschen früher Gedanken darüber machen. Ja, also einer der Comedians, die ich wirklich mag, ist der Dieter Nuhr. Und der Dieter Nuhr ist ja nun ausgebildeter und auch examinierter Pädagoge, diplomierter Pädagoge.
Kunstlehrer sogar, ne?
Ja, ja. Und der hat ja dann auch irgendwann festgestellt, nee, das will er nicht den Rest seines Lebens machen. Und der hat auch mal in einem persönlichen Gespräch dann so zum Besten gegeben, dass er sich vorher einfach keine Gedanken gemacht hat, bevor er halt in die Pädagogik gegangen ist. Das ist natürlich auch für ihn formend war. Aber wenn er es gewusst hätte, hätte er wahrscheinlich was anderes gemacht. Vielleicht ist es ja sinnvoll, was immer auch eine Karriere sein mag. Die meisten von uns haben keine Karrieren, wir haben Jobs. Aber dass man sich vorher ein paar Gedanken zum Thema macht.
Zumal, wenn es so ein Angang ist. Ne? Es ist
ja
in Ihrem Fall dann so, dass man bei Kilometer 33 feststellt, ich habe doch keine Lust, den Marathon zu Ende zu laufen.
Ja.
Das ist ja schade für die gelaufene Strecke eigentlich, die man bis dahin abläuft.
Ne? Da pflichte ich Ihnen vollkommen bei. Wir haben ja auch eine Situation, dass wir Ärztemangel in Deutschland haben und dass ein substanzieller Teil der ausgebildeten Medizinerinnen und Mediziner nicht mehr am Patienten oder in der Medizin als solche tätig wird. Warum ist das so? Natürlich muss sich die Medizin auch ändern, aber man sollte vielleicht seine Wahl sehr konkret treffen. Das wäre vielleicht eine gute gute Empfehlung meinerseits. Und dazu noch keine Berührungspunkte haben. Sie sehen, ich bin bei der Bundeswehr tätig, bin auch beim Nepal-Med, das ist so eine Ausgründung von Ärzte ohne Grenzen, tatsächlich tätig. Ein Kollege hat mal über mich gesagt, es gibt Leute, die denken inside the box, es gibt Leute, die denken outside the box und der Jonik, der hatte nie eine Box. Also ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, mir hat es immer gedient. Also nochmal neugierig sein, neugierig bleiben und keinerlei Berührungsängste haben. Das finde ich ist wichtig.
Passt gut zur letzten Frage. Jetzt haben Sie offensichtlich sehr viel richtig gemacht, weil da, wo Sie heute sind, es ist eine enorme Wegstrecke, die Sie zurückgelegt haben. Sie sind ja auch irgendwo angekommen, wo vielleicht auch viele andere mal hin wollten. Wenn Sie sich jetzt auch als junger Student sehen und noch ganz tatenhungrig, vielleicht mit einer gewissen Unbedarftheit noch daran geht, weil er nicht weiß, was da alles auf ihn zukommt, was würden Sie sich selber zurufen?
Vorher würde ich noch einen Qualifikator in den Raum stellen, eine qualifizierende Aussage. Ich habe an vielen Stellen Glück gehabt und ich habe an vielen Stellen Glück gehabt, weil ich Mentorinnen und Mentoren hatte, die mir bei der Wahl geholfen haben. Ohne Herrn Kreipe wäre ich niemals in die Pathologie gegangen. Dafür bin ich dem Mann bis heute dankbar und dafür werde ich ihm immer dankbar sein. Er ist sicher mein wichtigster Lehrer. Was ich mir selber zurufen würde, sind ein paar pragmatische Sachen. Nummer 1, schreib dich ein für einen 10-Finger-Blindkurs. Spracherkennung ist eine tolle Sache, aber schnell tippen können, das wäre echt wertvoll. Ja, mehrere von meinen sind tatsächlich 2 Assistentinnen. Die haben das früh genug gemacht. Die haben dezidierten Vorteil. Mein früheres Ich hätte das auch machen sollen. Nummer 2, ich war damals nicht schlau genug, das amerikanische Examen parallel zu machen. Diese Multiple-Choice-Fragen haben mir sehr gelegen und ich hätte es machen sollen. Das hätte bei der Ausdifferenzierung, gerade auch so PJT oder sowas in den USA, hätte mir das sehr helfen können. Und vielleicht ein kleines Beispiel. Ein der wenigen Dinge, die ich in meinem Leben wirklich bedauere, ist, ich hatte mal einen Ruf auf eine W3 an die Technische Universität München. Und ein langjähriger Freund von mir, meiner Meinung nach einer, wenn nicht der Beste, der Patho-Ordinarien, Wilko Weichert, den wir leider letztes Jahr an ein fortgeschrittenes Krebsleiden verloren haben. Wilko ist nicht nur ein extrem guter Pathologe gewesen, sondern auch ein wirklich, wirklich feiner Kerl. Netzwerkpolitisch sehr aktiv, sehr guter Wissenschaftler, starker Diagnostiker, aber einfach ein wirklich, wirklich feiner Kerl. Hätte ich halt bei ihm leitender Oberarzt werden sollen und ich habe das nicht angetreten, weil ich zeitgleich, kurz nachdem wir da in die Verhandlungen eingetreten sind, als erster Pathologe einen ERC Consolidator Grant bekommen habe. Also eine hochprestigeträchtige Forschungsgrant der Europäischen Union. Und dafür brauchte ich frisches Lungenmaterial. Das war relativ unsicher, dass wir das in dem Maße, so wie ich es brauche, um den Grant zu bedienen, in München kommen würden. Wir haben wirklich lange, lange versucht, mögliche Alternativquellen zu erschließen und dann bin ich doch auf eine andere Professur gegangen. Und das bedauere ich. Also mit Wilko mal zusammengearbeitet zu haben, also aktiv im täglichen Beritt, ich glaube, das wäre für mich extrem gut und zielführend gewesen. Da hätte ich eine Menge gelernt. Das bedauere ich, wie gesagt, bis heute. Und deshalb wäre das vielleicht so ein kleiner Einwurf an mich. Sei das, was du von anderen einforderst, nämlich mutig. Und damals hätte ich einfach mal mutig sein müssen und es einfach mal probieren. Das habe ich mitgenommen an vergleichbare Situationen in der Zukunft, aber das bedauere ich bis heute. Also mutig sein gehört dazu, was nicht heißt großspurig, was nicht heißt herablassen anderen gegenüber. Aber Mut und nicht Kleinmut ist sicher das, was einen guten Arzt, was eine gute Ärztin auszeichnet.
Danke für diesen Einblick, Herr Professor Jörn.
Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit.